Ja, lasst uns beten, ganz kurz. Vater, ich will dir einfach Danke sagen für diese Möglichkeit, auch deine Nachricht weiterzugeben. Und ich bitte dich, es kommt nicht darauf an, wie ich rede, sondern es kommt darauf an, dass du redest. Und ich bitte wirklich, dass du unsere Herzen öffnest und deinen Geist vorausschickst, dass deine Arbeit auch die vollendet werden kann an uns. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Ja, guten Morgen. Für mich ist es eine Ehre, wirklich hier vorne stehen zu dürfen und ja, zum ersten Mal in meiner Heimgemeinde die Predigt halten zu dürfen. Ja, ich erinnere mich, einige wahrscheinlich auch, als ich noch etwa mit 10 Jahren zum ersten Mal ins CZR kam. Wer kann sich daran noch erinnern? Ja, so kleiner Junge, ganz frech. Und ja, das war noch im Denner, beim Denner, im CZR. Und nun stehe ich als junger Mann hier vorne auf der Bühne und ja, darf das Wort Gottes mitteilen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich extrem. Und gleichzeitig war ich sehr nervös, vor allem diese ganze Woche. Einer der Dinge, die mich sehr beschäftigt hatte, war, was sollte ich anziehen? Wirklich, was sollte ich anziehen? Ich dachte sogar an einem Punkt, ich ziehe einen Anzug an. Und ich dachte mir, nee, also übertreiben müssen wir ja nicht. Und ja, und schlussendlich habe ich mich einfach entschieden, ja, lass einfach Jamison raus. Und ja, lass es so sein. Genau. Wir fahren fort, wie schon Jonas angetönt hat, in der Predigtserie Bergpredigt. Und das letzte Mal hörten wir ja schon, dass wir uns selbst prüfen sollten und dürfen, bevor und gegebenenfalls den Balken aus unseren eigenen Augen rausziehen sollten, bevor wir den Splitter im Augen anderer sehen und kritisieren. Und Jürg gab 7 praktische Tipps mit. Und einer davon handelte darum, dass bevor man eine Kritik abgibt, soll man 9 Komplimente machen. Und warum ich das so speziell hervorhebe, ist, falls ihr nach dem Gottesdienst einen gewissen jungen Mann ermutigen wollt oder sich zu verbessern in seiner Predigt, beherzigt doch diesen Tipp ganz speziell. Ja, wie auch immer, ich merke gerade, ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Hat jemand von euch eine Bibel dabei? Ah, sogar elektronisch eine Bibel. Oh, ja, darf ich sie für die nächste halbe Stunde vielleicht mal ausleihen? Ist es eine neue Genfer Übersetzung? Danke vielmals. Kannst sie gleich behalten, ich habe meine dabei, wie ihr gesehen habt. Ist es eher eine Fangfrage, weil ich sehen wollte, wer eine Bibel dabei hatte. Und gleichzeitig habe ich direkt in meinem Vers angefangen. Ihr seht, wir sehen den Vers, wir können aufschlagen in Matthäus Kapitel 7, Vers 7 bis 11. Und Jesus sagt zu der Menschenmenge, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an. Und es wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und weiter sagt er, oder würde jemand unter euch seinen Kindern einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet. Wenn ihr, die ihr böse seid, doch das nötige Verständnis habt, Gutes zu tun, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Ja, wahrscheinlich ist dieser Abschnitt den meisten sehr bekannt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber neben ein paar anderen Versen, wie zum Beispiel Psalm 23, ist dieser Vers einer, der mich fast schon ein Leben lang begleitet hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nie groß die Bedeutung gewusst, was das heißt, was er sagen wollte. Willst du, dass ich andere Menschen frage? Und als ich die letzten Wochen mit diesem Abschnitt auch wirklich befasst habe, fand ich sehr interessant, wie Jesus in der Bergpredigt oder die Verse vorher von einer menschenorientierten Beziehung, wir erinnern uns, Ehe, hasse deinen Bruder nicht, bevor du den Splitter anderer siehst, ziehe deinen Balken aus, zu einer gottorientierten Beziehung wechselt. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, möchte ich einfach die Umstände mal anschauen, in welchen Jesus diese Verse überhaupt sagt. Wahrscheinlich muss ich es den meisten nicht sagen, aber Jesus sprach zu einer jüdischen Menschenmenge. Und wir wissen, die Juden haben sehr viel gebetet. Sie kannten verschiedene Gebete. Sie hatten zu verschiedenen Stunden, zu verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Gebete. Also ich könnte die niemals auswendig. Ein Jude kann das. Aber was wir sicher dabei bedenken müssen, das ist, dass ganz Israel unter Einfluss über Jahrzehnte von verschiedenen Königreichen gelebt hat. Also zuerst hätten wir das assyrische Königreich, dann das babylonische, dann das persische, schließlich das griechische und schlussendlich das römische. Das römische kennen wir, weil ja Jesus in dieser Zeit lebt. Und ich stellte fest, das Interessante dabei ist, dass die letzten zwei, die griechische und die römische Herrschaft, eine ähnliche Religion hatte. Sie hatten zwar die gleichen Götter, aber verschiedene Namen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Situationen auch das Leben eines Juden dazu mal sehr beeinflusst hat. Auch das Gottesbild je nachdem verändert hat. Weil eben in der römischen und der griechischen Mythologie ist es eben so, dass die Götter dazumals oder in ihrer Geschichte sich die Wünsche der Menschen anhörten, aber sich sozusagen einen Scherz erlaubten und mit den Wünschen spielten und Schaden den Menschen zugefügt haben. So heißt es in einer Geschichte, dass der Göttervater Zeus einer Göttin einen Wunsch gewährt und sie wünscht sich, dass ihr Geliebter, welcher ein junger, schöner, schön ausgestatteter Mann, Mensch, unsterblich sein sollte. Und Zeus dachte, ja, okay, ich gewähre dir den Wunsch. Doch weil sie sich nicht vorsichtig ausgedrückt hatte, war der Mann schlussendlich zwar unsterblich, aber konnte Jahr für Jahr altern. So war der eigentlich gedachte Segen zu einem Fluch. Wir wissen schlussendlich, diese Geschichte ist nicht wahr. Gott sei Dank für diesen Mann. Ich meine, wie alt er jetzt wohl wahrscheinlich wäre. Aber solche Geschichten waren dazumals im Umlauf. Und wir wissen, äußere Bedingungen beeinflussen die innere Einstellung. Und genau in einem solchen Kontext bringt Jesus einen neuen Gedanken rein. Er regt die Menschen dazu an, anders zu denken. Er verspricht, dass Gott, den er persönlich als Vater nennt, ihre Bitte sich anhören wird und auch antworten wird, mit dem Unterschied, dass er das Beste für den Menschen will, zum Wohle des Menschen. Und wahrscheinlich muss ich auch den meisten das nicht hier erklären. Die Juden damals haben Gott nicht als ihren Vater angesehen. Geschweige denn geglaubt, dass Gott sich als ihr Vater versteht. Ich meine, heilsgeschichtlich gesehen ist ja Jesus noch nicht gestorben. Also ist es ein revolutionärer Gedanke, Und Jesus sagt, bittet und ihr werdet empfangen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Wir sehen, Jesus verwendet hier eine Steigerungsform. Bittet, sucht und klopft an. Und in der ganzen Bibel, ganz speziell im Neuen Testament, sehen wir, dass Christen ermutigt werden, wirklich ständig und unaufhörlich zu beten und zu bitten. Denn hier ist an eine Anforderung geknüpftes Versprechen, was Jesus hier sagt. Die Anforderung, betet unaufhörlich. Und das Versprechen, Gott wird dich erhören. Und die Bestätigung zeigt ja das Beispiel, das Jesus braucht mit dem Kind. Und es zeigt, dass er es sehr ernst meint. Und auch später im Jakobusbrief 4, Vers 2, schreibt der Autor ganz einfach, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und für mich ist das eine logische Schlussfolgerung, dass Jesus will, dass wir ständig ihn um etwas bitten. Das beste Beispiel zeigt die beharrliche Witwe mit dem unbarmherzigen Richter in Lukas 18. Und dabei stellt Jesus aber auch sicher, dass Gott nicht unser persönlicher Diener ist, der uns alle Wünsche von den Lippen abliest und uns alles gibt. Zwar sagt Matthäus im Kapitel 6, 8, wir haben es schon mal vor angeschaut, dass Gott, der Vater, unsere Bedürfnisse kennt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er dir alles geben wird und dich verwöhnen wird, sondern er möchte, dass wir ihn fragen. Und gleichzeitig sollten wir auch am Ball bleiben. Denn nur so funktioniert eigentlich eine gesunde Beziehung. Ich habe noch nie eine Partnerschaft gesehen, bei dem beide ruhig waren und nie geredet haben. Und beide haben sich ihre Wünsche gegenseitig erfüllt. Also, wenn jemand das hat, bitte sagt mir, ich will das Geheimnis wissen. Es wäre toll. Aber wie oft geben wir einfach mit dem zufrieden, was wir eben bekommen haben oder eben nicht bekommen haben? Und das löst eine gewisse Wut, eine Frustration und Trauer heraus. Und es gibt einem das Gefühl, dass Gott uns nicht erhört hat. Und ich glaube wirklich, es geht nicht darum, dass wir Jesus oder Gott anbetteln. Nein, es soll ja als mehr um ein Beten gehen, um ein Reden. Und darum denke ich auch, dass Jesus hier eine Art von Gebet aufzeigt. Es geht hier nicht um das Was, sondern es ist eine weitere Form von Wie. Ich meine, ganz einfach, wer mich und meine Familie schon zusammen gesehen hat, hat sicherlich schon beim ersten Blick erkannt, dass mein Bruder um einen Kopf größer ist als die ganze Familie. Habt ihr schon mal das gesehen? Er ist der Riese in unserer Familie. Er ist wirklich groß. Das einzig Große, was ich habe, ist mein Maul. Darum stehe ich hier. Aber was sich daraus herausgestellt hat, ist, seine Größe hilft wirklich, Dinge aus hohen Regalen runterzuholen. Für uns ist es ein Segen, für ihn, ja, ich weiß nicht, er macht es gern, er ist ja mein Bruder. Und so habe ich einmal beobachtet, wie meine Mutter aus der Küche heraus meinen Bruder gerufen hatte, um ihr bei einer Sache zu helfen und eine Dose runterzuholen. Aber was sie nicht wusste, ist, dass er eine halbe Stunde vorher die Wohnung schon verlassen hatte. Und ich dachte mir dabei, das wird ein lustiges Spektakel. Ich habe mir gedacht, ich sage einfach mal nichts und schaue einfach zu. Ja, das wurde dann später zu einem Verhängnis, aber es geht darum, dass sie rief und sie bekam keine Antwort. So kam sie aus der Küche und suchte ihn und ging schlussendlich zu unserem Zimmer und klopfte an der Tür. Und als auch dann noch keine Antwort war, ging sie rein und merkte erst, dass mein Bruder nicht da war. Und ich kriegte dann Ärger. Aber es ist nicht eins zu eins das Gleiche, aber ich glaube, in ähnlicher Art und Weise sollen wir auch das Angesicht Gottes suchen. Wir dürfen das. Ich meine, es ist einfach, es reicht einfach auch mal nur zu bitten, so wie ich vorhin um eine Bibel gebeten habe und Serena bereit war, mir die sofort zu geben. So ist es auch mit Gott. Wir können Gott beten und er gibt ab und zu. Aber ab und zu braucht es einfach mal mehr. Und ich sehe und mich, auch andere, wir flehen Gott an, unsere Bitte zu erhören, aber das Problem ist, wir bleiben da stehen. Und ich glaube, das sollten wir eben nicht. Ich glaube, es geht um einen Schritt weiter. Und ich glaube, wir sollten anfangen, auch nach dem Bitten, sein Angesicht zu suchen und auch wirklich ihn geduldig zu bestürmen. Was meine ich mit geduldig? Ganz einfach. Mit geduldig meine ich, dass wir wirklich die Antwort erwarten dürfen und sogar erwarten dürfen, dass Gott uns das gibt, worum wir ihn gebeten haben. Ganz gleich, wie wir erwarten würden, dass jemand die Tür öffnet, wenn wir daran klopfen. Ich meine, wer klopft schon an der Tür und wissen, dass niemand zu Hause ist? Also niemand. Da bin ich ja froh. Und versteh mich nicht falsch. Gott versteckt sich nicht vor unseren Anliegen. Oh nein, er hat mich gefragt, ob ich ihn heile. Nein, es geht ja darum, dass wir verstehen, dass wir diejenigen sind, die ihn brauchen. Dass wir diejenigen sind mit der Anfrage. Und wir sollten halt auch verstehen, dass wir in völliger Abhängigkeit von ihm leben. Wie schon gesagt, es ist keine Bettlerweisheit. Und schließlich ist es ja auch kein Wettkampf, wer die längere Ausdauer hat zwischen Gott und uns. Ich meine, wir bitten die ganze Zeit, und er sagt, ich verstecke mich lieber. Gibt ja keinen Sinn. Und deshalb denke ich eigentlich, dass noch mehr dahinter steckt. Jesus ermutigt wirklich seine Zuhörer und Zuhörerinnen, Gott als ihren eigenen Vater anzusehen. Und auch da so anzusprechen. Ich meine, für mich war es jetzt einfach, die Bibel zu fragen. Aber wäre es jetzt um Geld gegangen, ganz einfach, das Portemonnaie von meinem Vater ist für mich da. Ich frage lieber meinen Vater um Geld als einen Fremden. Warum? Ganz einfach, weil ich weiß, bei ihm kann ich fragen, ohne mich zu schämen. Und ich glaube wirklich auch mit dem Beispiel, wie Kinder, Jesus bringt das Beispiel, dass wir sein sollten wie Kinder gegenüber ihren Eltern. Es geht um eine enge Beziehung. Ich meine, wenn ihr die ganze Bergpredigt anschaut, werdet ihr sehen, es geht um eine Beziehungspredigt. Beziehung zu uns selbst, Beziehung zu den Mitmenschen. Aber in erster Linie Beziehung zu Gott. Und dabei bringt Jesus ein Beispiel, das die Gegensätze zwischen Gott und den Menschen aufzeigt. Ein Beispiel aus dem Alltag, die dazumals, wie auch heute, jeder gekannt hat und jeder kennt oder kennen wird. Er bringt das Beispiel, würde jemand seinem Kind einen Stein übergeben, wenn dieser um ein Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn dieser um einen Fisch bittet? Im Lukas-Evangelium sehen wir den Vergleich zwischen einem Ei und einem Skorpion. Und die Frage, die Jesus hier stellt, ist: Wird ein Elternteil absichtlich den Kindern etwas geben, das ihnen schadet? Und ich denke, die meisten Eltern würden das nicht. Ich hoffe alle, aber ich kann nicht für alle sprechen. Aber die Frage, die uns mehr interessiert, ist, wenn wir Menschen, die so böse sind, schon das Verständnis haben, Gutes zu tun, wie viel mehr wird ein guter Gott uns Gutes tun? Ganz einfach. Ich meine, Jesus bestätigt hier, dass wir mit bösem Herzen fähig sind, Gutes zu tun. Aber das hier steht nicht im Mittelpunkt, sondern mehr darum, dass Gott uns Gutes tun will, weil nur er allein gut ist. Er sagt das in einer anderen Stelle. Niemand ist gut, nur Gott allein. Und wir haben das Recht und dürfen verstehen, dass wir Kinder Gottes sind. Und Gott will uns nicht schaden. Ich meine, wer würde einem fremden Kind mehr geben als seinem eigenen? Wer würde dem fremden Kind die Tür öffnen und dem eigenen die Tür vor der Nase zuknallen? Ich denke, niemand. Aber der Unterschied dabei hier auch ist, dass wir nicht einmal fremd gegenüber Gott sind. Weil er hat uns ja schon geliebt, als wir noch seine Feinde waren und noch gesündigt haben. Und ich glaube, das ist eine essentielle Botschaft. Gott gab seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für dich persönlich hin. Er sandte ihn auf die Welt und durch seinen Tod am Kreuz wurdest du zu einer Vater-Sohnschaft bzw. Vater-Tochterschaft adoptiert. Darum müssen wir auch nicht zurückhalten, wenn wir vor Gott gehen und können wirklich mutig vor den Thron Gottes kommen. Hebräer 4,16. Denn warum sollte Gott, unser Vater, uns all die guten Sachen vorenthalten, wenn er uns schon das beste und allergrößte Geschenk gemacht hat? Durch seinen Sohn sind wir nun seine Söhne und Töchter. Und wir haben somit auch das ewige Leben geschenkt bekommen. Und genau, ich glaube, hier müssen wir aber auch vorsichtig sein. Denn Jesus verspricht nicht, dass Gott uns alle Wünsche garantiert. Weil Jesus geht ja davon aus, dass die meisten Eltern wirklich keine Schlange oder einen Stein geben würden, wenn dieser um ein Brot oder Fisch bittet. Aber gleichermaßen denke ich eben auch, dass Eltern ihren Kindern nie was Schlechtes geben würden, auch wenn dieses Kind explizit um das Schlechte fragt. Und wenn wir das schon nicht machen würden, wie können wir dann erwarten, dass Gott uns etwas Schlechtes gibt? Ich meine, das wäre völlig unverantwortlich. Ich meine, wenn du hier jetzt dich angesprochen fühlst, tut mir leid, aber ich denke nicht. Ich denke, das heißt für uns, dass einige Anliegen wahrscheinlich nicht erhört werden oder das Gefühl geben erhört werden, weil sie eben schlecht für uns sind. Auch wenn es für uns in diesem Moment den Anschein nicht macht. Weil wir sehen nur den Moment, während Gott, der Anfang geschaffen hat und das Ende geschaffen hat, im Blickwinkel hat. Wir sehen einen kleinen Teil, auch wenn wir denken, wir haben einen großen Weitwinkel. Aber Gott hat keinen Anfang und ein Ende, aber er hat es sie geschaffen. Und beide sind in seinen Händen. Und schlussendlich will er ja eben nur das Beste für uns. Und darum dürfen wir sicher auch öfters unsere Motive hinterfragen. Ob wir wirklich etwas gefragt haben, was gut ist, oder eher aus selbstsüchtigen Motiven gefragt haben. Das heißt aber nicht, dass wir vor falscher Demut nur das nötige Ding, nötige Gott fragen. Gott, gib mir nur ein Brot. Wenn du eine Lasagne brauchst und du nur ein Brot bittest, kriegst du nur ein Brot. Simple Rechnung. Und weil wir eben seine Kinder sind, dürfen wir, wenn wir mal eine Lasagne brauchen oder mehr, dürfen wir ihn darum bitten. Wir als seine Kinder dürfen wirklich ihn um Großes bitten und auch Großes erwarten. Ihr erinnert euch, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der ältere Sohn hatte alles, doch hat er sich nie bedient. Und ich glaube, in diesem Prozess lernen wir, eben als Christen auch erwachsen zu werden. So wie ein Kind Tag für Tag, Jahr für Jahr älter wird, so werden wir auch älter in unserem christlichen Leben und in unserer Beziehung mit Gott. Und wenn das geschieht, lernen wir auch verantwortlich mit unseren Bitten vor Gott zu kommen. Ganz einfach, Vater, komm mal schnell. Ganz einfach. Komm, komm. Ganz kurz. Ihr seht, als ich noch ein kleiner Junge war, habe ich um wirklich viele blöde Sachen gefragt. Wasserpistolen, Autos. Und ja, er hat sie mir gegeben. Und dann gab es noch dumme Dinge, die ich gefragt habe. Da kannst du mir mal eine Zigarette kaufen. Und dann gab es mal schnell eine Schelle. Nein, ganz... Aber jetzt, bin ich älter und ich frage nur, wenn frage und gleichzeitig weiß ich auch, er will, dass ich diese Dinge frage. Weil unsere Beziehung es geprägt hat. Ich habe ihn kennengelernt. Ich weiß, welche Dinge ich ihn fragen kann. So werde ich ihn nicht um dumme Sachen fragen und so werde ich nicht um alle Dinge fragen, sondern ich werde, was ich wirklich nötig finde oder auch brauche, bei ihm fragen, falls ich es nicht selbst beschaffen kann. Und für das sind Väter eben gut. Danke. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, wachsen wir mehr und mehr an das Herz Gottes heran und werden wirklich verantwortlicher. Weil, wie gesagt, ich denke, dass dieser Abschnitt sich mit der engen Beziehung mit Gott befasst. Und wir sind tatsächlich Kinder Gottes. Ich weiß, wir haben das schon sehr oft gehört. Aber wie oft lassen wir uns von den Umständen beeinflussen und denken, wir sind es nicht mehr? Sind wir denn gewachsen in der Art und Weise, wie wir fragen? Du kannst dich erinnern, als du das erste Mal Christ wurdest. Denn schließlich müssen wir oder dürfen wir wirklich verstehen, dass Gott immer bzw. oft antwortet. Und wir haben es gesehen, Jesus verspricht es uns. Daher können wir eigentlich uns gar nicht leisten, aufhören zu bitten, zu suchen und anzuklopfen. Jedoch müssen wir aber auch lernen, in seinem Willen zu fragen. So werden wir verstehen, dass wir nicht mehr beim Bitten stehen bleiben sollten, sondern Gottes Angesicht mehr und mehr suchen sollten und ihn bestürmen können. Denn so lernen wir auch unaufhörlich und stetig zu bitten.